Sport.
Sport.
Anders.
Anders.
Direkt.
Direkt.
Unsportlich.
Unsportlich.
Hallo, liebe Freunde, und ganz herzlich willkommen zu der 234. Episode vom Unsportlich-Podcast. Direkt aus dem einmal mehr wieder wunderschön warmen Nutri-Athletics-Studio, der Schweizer Hersteller von No-Bullshit-Supplements für alle Sportstars und Unsportlich-Hörer, die das noch wollen werden.
Geht auf nutriathletic.swiss und ich bekomme mit dem Promocode unsportlich 20% Rabatt auf alle No-Bullshit-Supplements.
Yes, sir! Ja, letzte Woche haben wir uns in die Bikini-Competition gewagt. Mountainbike ist ein sehr grosses Thema schon immer bei unsportlich, namentlich Matthias Flückiger, Episode 112, Sina Frey, Episode 186. Und heute haben wir schon wieder einen Mountainbiker bei uns, Rulo.
Heiland, ja. Das ist der Joel,
Thunder, ja.
Der Joel Roth, der Dritte im Bunde, der uns mit der Goldmedaille beglücken
darf. Wie eine nach dem anderen Front hat ihr Holz.
Also alles, was ich gekauft habe für die Party, ist heute noch bei mir im Kühlschrank.
Ausgefögelt und ausgeschissen.
Unser heutiger Interviewgast ist die Schweizer Version vom englischen Starkoch von Gordon Ramsay. Genauso gekonnt, wie er Kelle in der Küche schwingt, ist er auch auf seinem Mountainbike unterwegs. Bei den Junioren hat ihm keiner das Wasser reichen und so ist er jetzt auf dem Sprung, der nächste Matthias Flückiger zu werden. Herzlich willkommen im unsportlichsten Podcast, Joel Roth.
Hallo zusammen.
Ciao Joel.
Hoi.
Wie wir ja aus unserem Intro rausgehört haben, wir den Matthias Flückiger bei uns gehabt, ein unsportlich Favorite. Bist du der nächste Matthias Flückiger?
Ja, hoffe ich auf eine Art. Also, nein, ich denke, ich bin auf einem guten Weg. Ich denke, so, wenn man seine Karriere vergleicht und meine, haben wir bis jetzt ähnliche Resultate gehabt. Also natürlich bis zu meinem jetzigen Zeitpunkt. Ich würde sagen, er ist schon noch ein ganzes Stück erfolgreicher gewesen, aber ich habe noch zwei Jahre in U23, wo ich zwei Jahre nur noch das, ehrlich gesagt, und nächstes Jahr, da ist nicht mehr so viele Möglichkeiten, wo ich kann zeigen, was ich kann. Also, wäre sicher cool, ja.
Es ist auch noch ein bisschen fies von uns, weil der Flückiger ist ja auch so ein bisschen der ewige Zweite hinter dem Schurter. Hast du das dem Fall auch bis anhin in der Vergangenheit?
Was? Sorry, jetzt habe ich nicht so gut verstanden.
Der Schurter hat ja dem Flückiger eigentlich jedes Mal den ersten Platz weggeschnappt. Von dem her ist es ein bisschen eine fiese Frage auch von uns gewesen, oder?
Aha, ja. Also ich glaube fest an Matt, dass er den Nino schlägt. Also.
Ja, sehr schön. Wir Joel, also mir natürlich auch. Und ich meine, der Matthias Flückiger war vor einem Zeitchen bei uns, Episode 112. Der hat dann auch den unsportlichen Booster mitbekommen. Also von dem her, es ist nur eigentlich eine Frage von der Zeit, bis er dann effektiv den Schurter wird übertrumpfen. Ich möchte mal noch schnell kurz ein bisschen auf deine Ausbildung sprechen kommen. Die finde ich nämlich besonders interessant. Du hast Koch gelernt und im 17. die Lehre abgeschlossen. Stimmt
ja, voll.
Das?
Ja, voll. Ja, ich habe Koch gelernt in einem Personalrestaurant. Also das heisst, dass ich voll easy Arbeitszeiten hatte. Also ich musste am Wochenende immer arbeiten. Immer um 14:30 schon fertig gehabt. Dafür habe ich sehr früh angefangen. Und ja, so habe ich also mega viel Zeit für das Training. Und 2017 bin ich Vize-Junioren-Weltmeister geworden. Ja, und es wäre sicher nicht möglich gewesen, wenn ich irgendwie die Ausbildung in einem Restaurant oder so gemacht habe. Also ich habe wirklich mega viel Zeit gehabt und habe mich da perfekt darauf vorbereiten können.
Und du hast dir immer das Essen selber vorbereitet für den Wettkampf? Oder hat das trotzdem jemand anderes machen müssen?
Ja, wie sich es gerade ergibt. Also zum Beispiel mit der Nationalmannschaft, einer EM oder WM, dann haben wir schon unsere Köche dabei, die das machen. Aber jetzt, ja, meistens ist es eh nur Reis, den ich vor dem Rennen esse. Also
nur Reis? Lauter Reis?
Ja, voll.
Also müssen wir als Koch nicht ein Connoisseur sein?
Nein, also Reis erlangt vollkommen. Vielleicht noch ein bisschen Sojasauce dran oder so, dass du noch genug Salz hast.
Also zum Glück bist du zum Sport gekommen, gell? Muss man nicht in dein Restigo Reis mit Sojasauce essen?
Ja, es muss ja nicht fein sein, es muss zünden nachher.
Jungs, ihr habt einfach nicht verstanden. Wir wissen ja, alle Chinesen sind in jeder Sportart mit Abstand die Besten. Die essen sicher fix auch nur Reis mit Sojasauce. Vielleicht möchten sich einfach das chinesische Erfolgsrezept vereinleiben.
Ja, genau, hast du durchschaut. Genau.
Aber ist das nicht so? Also ich glaube, der Flückiger hat das auch gesagt, er esse Reis vor dem Wettkampf. Machen das irgendwie alle Mountainbiker?
Ja, also ich glaube, so ziemlich alle im Radsport. Also so Reis, Teigwaren und irgendwie Herdöpfel oder so. Es muss halt einfach Kohlenhydrat sein, dass die Speicher gefüllt sind. Das noch erlangt für die Renndauer von jetzt bei uns eineinhalb Stunden oder ein bisschen weniger. Also wenn da irgendwie Gemüse ist oder Fleisch oder so, das bringt überhaupt nicht. Also einfach wirklich auf einen guten Teller Reis oder Teig war Herdöpfel und nachher ist man da gut versorgt fürs Rennen.
Das absolutes kulinarisches Highlight, muss ich sagen. Wenn wir gerade kulinarischen Highlights sind, Joel, nimmt mich jetzt schon ein Wunder. Mir hat dich als Gordon Ramsay angepriesen. Also ich meine, das ist so einer von diesen Starköchen, die man bestens aus dem Fernsehen kennt. Du hast die Lehre in einem Personalrestaurant gemacht. Kannst du auch etwas Exquisiteres kochen, wie nur irgendwie Reis mit Sojasauce oder Geschwilte?
Nein. muss ich ehrlich gestehen. Nein, also schlussendlich bin ich fast froh gewesen, dass ich eben die Lehre in einem Personalrestaurant gemacht habe. Es ist vielleicht ein halbes Jahr gegangen oder so. Ich habe gemerkt, ja, der Beruf ist eigentlich nichts für mich. aber hast du ihn durchgezogen, weil die Mitarbeiter sind voll chillig gewesen, alles. Und dann ist es relativ easy gewesen, eigentlich durchzuziehen. Und ich wollte so schnell möglich durch sein, dass ich mich voll auf den Sport konzentriere.
Also ich finde es sehr gut, haben wir ihn als Gordon Ramsay betitelt. Das ist unsportlich, Jungs.
Nein, also ich würde mich in keinem Fall mit dem Gordon Ramsay vergleichen.
Du musst dich vielleicht eben trotzdem mit dem Gordon Ramsay vergleichen. Wir wissen nämlich alle, dass der noch ein bisschen andere Qualitäten hat als nur kochen, nämlich das Trash-Talken. Trash-Talken, grosses Thema bei mir. Bist du ein Trash-Talker auf dem Velo? So vor dem Start, nachher ist wahrscheinlich der Schnaufe ein bisschen um einen schwachen Ort, um ein bisschen noch mit dem Gegner reden.
Kommt so ein bisschen aufs Rennen drauf. Also, so Rennen, wo, also so nationale Rennen oder so, da wird schon ein bisschen dumm geschnarrt noch vor dem Start. Und dann heisst es mal, ja, Minuten und dann konzentriert, also werden alle ruhig und dann geht es halt los. Aber jetzt vor einem wichtigen Rennen oder so, dann, oder allgemein, also geht es nicht irgendwie zu einem hin und provozieren noch irgendwie 5 Minuten lang. Und der ist nicht der Start.
Das macht man
schon nicht. Aber nein, ich glaube, das macht niemand.
Eins, zwei spritzige Worte vor dem Start langen schon. Dann bist du in den Köpfen.
Nein, aber so ein bisschen geschnarrt wird damit schon. Ja.
Was ist denn im Rennen selber, was würdest du sagen, was sind deine Stärken? Also mal abgesehen vom Trash-Talken. Das sind aber viele.
Ja, oh, jetzt so, also, muss er lange überlegen.
Nein, viele Stärken.
Nein, also der Aufstieg, wenn ich es behaupte, bin ich so, habe ich ein bisschen einen Vorteil. Ich bin halt recht leicht. Vor allem, wenn es mal wirklich mal steil wird und hart, ist zwar für mich auch nicht sehr angenehm, aber die meisten meiner Konkurrenten sind halt schwerer als ich. Und dann wird es für die noch unangenehmer. Und dank dem kann ich am meisten rausholen. Allerdings muss ich nachher sagen, die Abfahrt, die nachher kommt, je nachdem, wie schnell ich gefahren bin, habe ich dann meine Probleme. Also kommt oft vor, dass ich sehr viele Fehler mache und dann in einem Vorsprung, wo ich rausgefahren bin, die Runde gerade wieder verloren habe. Das ist nämlich ein bisschen ärgerlich. Aber ja, also so aufsteigen, wie ich schon behaupte, bin ich so am stärksten. Oder kann ich meine Gegner am meisten wehtun. Also.
Ich sage jetzt einmal fürs ungeschulte Auge, wenn man vor dem Fernseher hockt beispielsweise, dann fällt einem ja nicht auf. Wenn du jetzt sagst, du hättest einen Fehler gemacht beim Abfahren, wie sieht so ein Fehler aus? Also ist es einfach irgendwie, weil du vielleicht den einen Stein dann gerade noch triffst oder weil du vielleicht die eine Wurzel übersehst? Oder wie sieht so ein Fehler bei dir jetzt konkret aus?
Sturz ins Gebüsch.
Also wenn jetzt...
sagen wir mal die nicht offensichtlichen Fehler. Der Schneckcheck, der stürzt nicht.
Wenn jetzt so ein... sagen wir, jetzt fährst du gerade einen Angriff oder so und fährst wirklich voll Anschlag und kommst dann oben in die Abfahrt rein. Dann siehst du vielleicht schon mal alles ein bisschen leicht verschwommen oder so. Und dann fährst du zum Beispiel schon mal nicht in einem falschen Tempo oder so in die erste Schwierigkeit rein. Oder du irgendwie nicht gewöhnt bist oder keine Ahnung, bist so oben durch, also im Oberkörper bist du so ein bisschen schwabbelig und triffst es irgendwie gar nicht richtig und das zieht sich dann irgendwie durch 5 Kurven durch. Sieht zwar von uns irgendwie nicht irgendwie dramatisch aus, aber du selber merkst, dass bei jeder irgendwie der Bremspunkt irgendwie verpasst ist und also einfach mega unkonzentriert bist, auch weil irgendwie einfach so vom Aufstieg irgendwie so müde bist, dass du wirklich in den Abfall einfach so viele Fehler machst, die von außen nicht wirklich siehst und die eigentlich nach Fehler aussehen. Aber du vom Velo merkst halt einfach, ey, ich bin gerade voll am Verkacken. Und noch eben, wenn du unten bist, stand wieder am Hinterrad. Also es passiert schon noch zwischendurch bei mir.
Was machst denn du, wenn du feststellst, also so wie ich jetzt das so ein bisschen rausgehört habe, wenn es dich eigentlich komplett verblasen, du hast es einfach übertrieben, was macht man denn in dem Moment? Also ich habe das Gefühl, wenn ich das mal kann, dann bin ich das Laktat irgendwie so im ganzen Körper verteilt, sehe nur noch Sternchen, dann läuft gar nichts mehr. Aber ihr könnt euch ja irgendwie wieder erholen, scheint's.
Ja, also erstens mal, wenn's so richtig verblasst, dann kannst du gar nicht mehr so schnell fahren, wie du vorher gefahren bist, sowieso. Und dann irgendwie erholt sich dann der Körper schon, aber du kannst nie mehr irgendwie so schnell fahren wie irgendwie vorher. Also du fährst irgendwie Vollgas, nachher verblasst du dich, nachher hast du wirklich eine halbe Runde oder Runde, wo du wirklich fast stehen bleibst, nachher findest du wieder so ein kleines Tempo und das langt dann vielleicht auch, um die Position noch zu haben, die du gehabt hast. Aber die Position, die du hast, dann hast du natürlich viel weiter hin, als du eigentlich vorher gewesen bist, weil es dich natürlich verblasen hat. Und dann fährst du dann auch noch das Tempo so von den Beinen her und so. Meinst du eigentlich, ja, du fährst Vollgas, aber eigentlich fährst du nicht Vollgas. Also,
du bist ja so am Umschleichen, meinst du?
Ja, also meistens sagst also du merkst es schon, dass du jetzt nicht schnell bist, aber die Beine machen halt einfach nicht mehr mit irgendwie. Also es ist, also erholen ist übertrieben. Also es ist nicht irgendwie so, dass du komplett verblasst, wirklich stehen bleibst, nachher trampelst du 5 Minuten ein bisschen um und dann ist es wieder gut. Also wenn es dich verblasst, dann ist es fertig. Also, ja.
Es momentan ist ja Tour de France, das wissen wir alle. Der Matt Flückiger, haben wir auch schon gehört, fährt ja zwischendurch immer wieder Strassenrennen. Wenn ich dir jetzt so zuhöre, du bist ja in dem Fall ein guter Kletterer und nicht so ein guter Abfahrer. Perfekt für Strassenrennen in dem Fall. Warum fährst du nicht viel mehr Strassenrennen und nicht Mountainbike? Würde doch viel mehr Sinn machen, wenn du nachher auf die Alpe d'Huez rauf dampfen und nachher da oben kannst absteigen und fertig.
Das habe ich mich ehrlich gesagt auch schon gefragt. Also eigentlich war ich dieses Jahr bei einem Strassenteam unter Vertrag und hätte ein paar Rennen mit ihnen können fahren. Aber aus bekanntlichen Gründen ist das so ziemlich ins Wasser gefallen. Und dann, ja, wo wieder klar gewesen sind, dass das Wettkämpfe sind, muss sagen, bei ihnen ist noch eine Situation im Team ist, auch nicht mehr so klar gewesen. Sie haben ein Problem mit dem Teamchef. Dann habe ich mich nicht mehr dafür gehabt, mich irgendwie nochmal zu melden. Und, ja, weil die haben selber nicht gewusst, was für Rennen das fahren. Ich auch. Eine Woche habe ich gemeint, okay, jetzt fahre ich die Rennen. Eine andere Woche ist nach der Hälfte wieder abgesagt und sind neu dazugekommen. Also hat einfach niemand gewusst, wie es weitergeht. Und darum ist das Saison nicht zustande gekommen. Aber ich peile das eigentlich auf nächstes Jahr eigentlich an. Also dieses Jahr war es eigentlich schon geplant gewesen. Ich wäre dieses Jahr ein Etappenrennen gefahren und irgendwie 4 oder 5 Eintagesrennen. Aber hat halt nicht geklappt. Ja.
Aber dann muss man sich ja eigentlich das erste Mal so ein kleines Team eingliedern. Und du bist ja eigentlich ein Einzelsporter als Mountainbiker, oder? Ist das nicht eine riesen Umstellung?
Ja, das ist schon ein Problem. Also, ja, es ist ein, also, denke, so die Strassenfahrer, die merken dann schon, ja, okay, der kommt jetzt nicht gerade von uns. Also, der fährt jetzt nicht viel auf die Strasse, das werden sie wahrscheinlich schon merken. Es ist einfach irgendwie, wie es im Feld läuft oder so. Also, du weißt ja schon, wie es funktionieren oder so. Aber es dann wirklich umsetzt, ist dann noch etwas anderes. Und, also, am Anfang würde ich sicher viel Fehler machen, das ist klar. Also
wenn alle eigentlich noch im Feld miteinander reden, dann bist du der, der vorne einfach davonzieht, oder wie?
Nein, das sicher nicht. Also, also ich glaube, wenn es so in der Fläche irgendwie es darum geht, das Tempo hochzuhalten, bin ich definitiv der Falsche. Also in der Fläche.
Ich kann das Fliegengewicht hängt irgendwo zu hinterst.
Ja, da bin ich im Windschatten und hoffe mal, dass es ein bisschen hochgeht, ja.
Ja gut, ich würde meinen, wir schauen doch mal zuerst mal auch ein bisschen deine Erfolge an. Also bei Sannin haben wir ein bisschen über deine kochliche Karriere geredet, wo wir gemerkt haben, dass die eher ein bisschen hinten raus ist.
Du bist abgebrochen.
abgebrochen worden. Du bist Junioren-Vize-Weltmeister geworden. Du hast ja angekündigt, der Flückiger hat das eigentlich dir vorgemacht. Wie hast du das genau empfunden, den Vize-Weltmeistertitel?
Ja, also ich muss ehrlich sein, ich war recht überrascht gewesen. Also,
dass du nicht gewonnen hast, selbstverständlich, oder?
Nein, dass ich zweit wurde, bin ich ehrlich. Also, jetzt war in diesem Jahr, habe ich, das war 2017, habe ich zwei Junioren-Weltcup gewonnen. Das zwar schon, aber ich habe wirklich gemerkt, also Anfang des Jahres war ich in einer üblen Form. Und nachher hat es recht abgegeben. Also, bei den WM wusste ich, okay, so Top 5 also Top 5 bin ich eigentlich zufrieden, also muss ich zufrieden sein, so Stand jetzt und wie die anderen parat sind und so. Und nachher, einen Tag vorher, bin ich das Team Rally noch gefahren mit dem Nino Schurter, Yolanda Neff, Sina Freid, ich glaube auch mal bei euch gewesen, und dem Filippo Colombo. Und dort sind wir Weltmeister geworden. Und ich habe, ich glaube, die zweitlängsamste Juniorenzeit gehabt. Also im Team Rally geht es darum, dass von jeder Kategorie eine Runde muss gefahren werden. Und ich habe von den Junioren, habe ich glaube, die zweitlängsamste Runde gehabt. Und ich glaube, über eine Minute auf den schnellsten verloren.
Und hast du richtig viel zu dieser Medaille
beigetragen? Ja.
Hat es dich verblasen, klassisch.
Wahrscheinlich wirklich nicht so viel. Ja, und dann habe ich auch so gedacht, ja, geil, also wenn ich jetzt einen Tag vorher da über eine Minute auf eine Runde auf den Schnellst verliere, dann wird das morgen super.
Was hast denn du gemacht? Hast du noch schnell das Rädchen gewechselt zwischen deinen?
Nein, weiß auch nicht. Also einfach gar nicht. Also ich habe natürlich die Vorbereitung habe ich voll aufs Einzelrennen gelegt, also dass ich eigentlich einen Tag später dann so richtig geile Beize habe. Darum ist vielleicht an dem gelegen, ich weiß nicht.
Wahrscheinlich hast du den Reis mit Soja vergessen, oder?
Das kann sein, oder ich weiß es auch nicht. Also, oder vielleicht, weil es nur eine Runde so all out ist und ich das noch nie gemacht habe. Ich weiß es wirklich nicht. Auf jeden Fall denkt, ja gut, Top 5 ist vielleicht jetzt sogar ein bisschen optimistisch oder so. Und bin wirklich so ohne, so überhaupt nicht nervös, nichts an den Start. Und dann, ja, bin dann der erste ist weg gewesen. Den habe ich eigentlich nie gesehen, aber ich bin dann mit einem Kanadier zusammen auf Platz 2.
Den habe ich nie gesehen.
Am Start.
Was hat der euch überrundet?
Also wirklich, also ich muss, also jetzt nicht bluffen oder so, aber also ich glaube, der hätte sich schon können schlagen. Also einfach am Start war es ein Gerangel und er war der Einzige, der vorgekommen ist. Also der hat schon ein Loch gehabt nach 2 Minuten, weil der eine irgendetwas verbockt hat. Und ja, und nachher, wie vorher gesagt, in der Abfahrt, dann habe ich einen riesen Fehler gemacht, fast auf den Sack geht, müssen stehen bleiben und alles. Und dann habe ich wirklich so bei 30 Sekunden gehabt nach der ersten Runde. Und nachher bin ich wirklich so bergauf, bin ich so 15 Sekunden hergekommen, bergab 15 Sekunden wieder weg, einfach so das ganze Rennen hin und her. Und am Schluss sind es immer noch 30 Sekunden gewesen. Also wenn ich dort vielleicht vor ich mir die erste Abfahrt, oder immer vor ich mir die erste Abfahrt, hätte ich es vielleicht gelangt. Aber eben darum mit dem zweiten Platz, logisch nachher hat es mich ein bisschen aufgeregt, ja, der zweite ist so ein bisschen, an einer WM ist so ein bisschen der undankbarste eigentlich, weil an einer, ja, wahrscheinlich, also WM zählt eigentlich nur der Sieg so. Aber eben nach der ganzen Vorgeschichte bin ich eigentlich recht überrascht gewesen und recht zufrieden mit dem zweiten Platz.
Vielleicht nochmal schnell zurück auf das, was du gesagt hast im Team. Ich meine, es gibt ja so ein bisschen bekanntlich die Aussage, dass das Team nur so stark ist wie das schwächste Glied. Bei euch kann man es jetzt auch umkehren, oder quasi? Ihr habt andere Leute, die den Karren gerissen haben für dich, also das stärkste Glied in dem Sinn. Aber ich meine, ja, so what? So. Du hast die WM-Gold-Teamstaffel-Medaille gewonnen. Also ich meine, es nimmt dir niemand weg. Und ob du jetzt dort halt nur eine Randerscheinung bist oder nicht, scheißegal. Ich meine, für uns sportlich bist du einfach der WM-Gold-Sieger. Punkt.
Ja, nein, das ist was. Aber bei meinem Team, Eli, das ist definitiv. Also man muss. Vielleicht sollte ich es jetzt nicht sagen, aber es ist so ein bisschen. Es kommt darauf an, wie gut die Frauen sind im Team. Halt. Weil du musst zwei Frauen stellen und die wenigsten Nationen haben zwei wirklich schnelle Frauen.
Da haben wir ja zwei super Frauen. Oder? Ich meine, eine ist noch unsportlich quasi branded Sina Frey. Also da sind wir super aufgestellt. Und ich vielleicht noch als kleiner Trost, auch der Tribune, der Rulo und ich haben lange Eishockey gespielt und wir sind jeweils in diesen Teams auch nur Randerscheinungen gewesen. Wir sind einfach mit dem Strom
zu 100%
mitgeschwommen. Und das Team hat letztendlich den Unterschied gemacht und wir sind vielleicht so unter einem Durchschnitt war, gell, Tribune? Denk an Jerry Potter Lini zurück.
Ja, absolut, aber Goldmedaille haben wir am Schluss trotzdem.
Genau. Also was mich jetzt doch noch wundern nimmt, du hast es eigentlich vor kurz angesprochen gehabt, dass der Erste davongezogen ist, eigentlich im Start, weil es irgendein Gerangel gegeben hat. Wie läuft der Start ab? Also hast du dort den Tellbögen raus und versuchst den einen noch wegzuchecken, wo du weißt, das ist dein grösster Konkurrent, oder? Weil dort wird wahrscheinlich schon ein bisschen dreckelt, nehme ich mal an.
Ja, also es gibt da viele Crashes und so. Also fährst du einfach meistens sind 8 auf einer Linie, fahren los. Und dann, je nachdem, wie die Streckenführung ist, ist halt irgendwas nach 100 Metern auch so auf 2 Mann breite Strasse geht oder so. Und dann, ja, ist also gut möglich, dass es dann einfach kesselt so hinten dran.
Der Schwächer nimmt es.
Ja, ist dann leider so, ja. Also, am wichtigsten ist einfach, dass du keine Schwenken machst. Also, wirklich einfach, also, tönt es blöd, aber wirklich einfach geradeaus fahrst und deine Linie nicht verlierst. Oder wenn in eine Kurve kommt, dass irgendwie meinst, ja, musst du jetzt von rechts raus so links reinziehen. Und irgendwie der Raum ist einfach gerade mal alle ab. Du musst halt wirklich so, musst schon Rücksicht nehmen auf die anderen. Aber ja, schlussendlich musst auch ein bisschen hoffen. Also, ja. Also es ist gut möglich, dass wirklich mal einer neben dir einfach irgendeinen Scheiß baut und dann liest einfach. Ja.
Wie wird denn voll gestartet? Dann ist ja die Startreihenfolge oder wie man sich am Anfang an der Startlinie aufstellt, relativ relevant. Nicht mehr. Ist das irgendwie noch... Nach Weltcup-Punkten
ja,
oder irgendeiner
Rangliste
oder so?
Ja, nach der UCI-Rang ist, also nach der Weltrang ist eigentlich. Also ja, der erst auf der Weltrang ist, also jetzt in unserem Fall der Nino, der wird jetzt in jedem Rennen, wo er sich anmeldet, ist er der Erste, der einsteht.
Aber das heisst ja eigentlich, das ist wie im Tennis, also wenn du mal das Eis bist, dann ist die Chance, dass du wiedergewinnst, schon so viel grösser, weil der Hinterste hat eh keine Chance, jemals wiederzukommen, oder?
Ja, genau, das ist eigentlich so. Also wenn jetzt ein Starterfeld von 100, also 100 hast und der Stärkste ist der 100. der einsteht, ist eigentlich ziemlich gut möglich, dass der nicht gewinnt. Ja.
Vielleicht mal schnell das umgekehrte Szenario. Wenn jetzt Rino Schurter als Nummer 1 würde zu hinterst starten, würdest du quasi dann wahrscheinlich zu 100% unterschreiben, der hätte keinen Stich, um zu vorderst zu fahren, nehme ich an, oder?
Ja, also jetzt in einem Wahlkampf garantiert nicht. Aber je nachdem, wie gut das Feld ist. Also jetzt in einem Swiss Cup eigentlich nicht, glaube ich jetzt.
Wie lange ist denn die Zeitspanne, wenn der Erste startet, bis nachher quasi der Letzte kann die Startlinie passieren?
Ja, das ist nicht lang. Das sind vielleicht 3 Sekunden oder so. Aber du hast halt einfach 100 Leute vor dir.
Ja.
Die musst du alle zuerst mal überholen. Und wenn es... Ja, und bis zum ersten Trail, wo irgendwie 3 Minuten geht, schaffst du sowieso nicht. Und dann, ja, und dann gibt es mal eine Passage, wo nur die ersten 10 fahren und nachher steigt schon mal der Erste ab und dann stehst du einfach mal an. Dann wartest du einfach.
Wie ist denn das mit dem Überholen? Also ist denn das so, dass man weiss, wenn man jetzt langsamer ist, wie der, der hinten kommt, dass man dann auf die Seite geht? Oder muss man einfach überholt werden?
Wäre cool, wenn das gewisse machen, aber leider macht es nicht viel. Also es gibt schon ein paar Mal erlebt, dass du irgendeinen Platten gehabt oder so und nachher 20 Plätze verloren hast. Je nachdem, gerade am Anfang des Rennens verlierst du vielleicht noch viel Platz. Und nachher meint irgendwie einer, ja, er müsste jetzt nicht führen lassen oder so. Und du tümpelst ihn einfach hinter ihm nachher. Ja. Also es gibt schon solche, die dann wirklich, also wo es checken und die lassen dich führen. Aber es gibt solche, die einfach meinen, ja, sie müssen jetzt da im Weg stehen.
Jetzt hast du gesagt, ein Platte hast, das sind ja Runden. Wie funktioniert das, wenn du einen Platte hast? Also auf der Strecke, wie sagt man, auf der Straße müsste man sie alle, da kommt einfach das Auto hin, irgendein Mechaniker kommt raus, wechselt kurz ein 3 Sekunden später, fahrst du weiter. Aber ihr müsst irgendwie eine Runde mit dem Velo auf dem Rücken säckeln, oder?
Wir haben 2 Tech-Zonen. Und die sind meistens so immer beim gleichen Abstand. Also so nach, wenn das Velo ganz ist, so nach 5-6 Minuten kommt eigentlich so eine Tech-Zone.
Und die dürftet?
Und dort ist auch alles erlaubt, bis auf das ganze Velo wechseln.
Und die dürftet eigentlich, also ich sage jetzt, wenn du 200 Meter von dieser Zone weg bist, darfst du das Velo auch dort antragen, oder? Also du darfst
ja,
eigentlich sprinten.
Du musst auch irgendwie mit dem Velo dort hinkommen.
Du könntest theoretisch das ganze Rennen mit dem Velo auf dem Rücken stehen.
Sicher. Könntest theoretisch auch, jetzt noch nie ein Rennen erlebt, wo das schneller wäre. Nein.
Aber dürfen wir auch Retour in die Tech-Zone? Also
nein, das darfst du eben nicht. Also wenn jetzt wirklich
gesagt, du musst 5-6 Velominuten mit dem Velo säckeln, wenn du jetzt eine Platte hast.
Ja, also wenn jetzt wirklich so an der Tech-Zone vorbeifährst, 10 Meter nach der Tech-Zone hast du einen Kettenriss, dann darfst du nicht umkehren. Dann musst du zu den Nächsten.
Also dann hast du eigentlich verloren. Dann kannst du eigentlich aufgeben,
auf Deutsch gesagt. Ja,
ja also dann bringt es... Ja.
Dann hockst du besser am Rand an und trinkst ein Bier. He?
Ja. Ja, wäre gescheiter, denke ich jetzt mal.
Was ist denn voll, dein unglücklichster Moment gewesen? Also hat es etwas in die Richtung schon gegeben?
Nein, also so das Dümmste, was wirklich bis jetzt passiert ist, ist an einem Wahlkampf auch am Start gestürzt und der Lenker ist gebrochen. So. Dann auch, ja gut, bin ich raus. Also theoretisch könntest du schon wechseln in der Tech-Zone, aber das bringt nichts.
Das bringt dich nichts. Dann machst du lieber einen ruhigen Nachmittag, trinkst ein Bier und kochst dir etwas Feines, ja, also Reis mit Sojasauce. Den Gordon Ramsay auspacken.
Das spare ich mir fürs nächste Rennen. Nein, ist so. Ja, aber sonst. logisch ist es immer eine dumme Situation, aber es ist jetzt noch nie irgendwie. Doch, wo ich, also doch, aus 17, da weiss ich, stimmt, da hatte ich 3 Kettendefekte gehabt. Und bin irgendwie, jedes Mal, wenn ich Kettendefekte habe, bin ich auf den letzten Platz zurückgefallen und am Schluss bin ich noch 5. geworden oder so. Also dort wäre ich ziemlich sicher Schweizer Meister geworden. Aber ja, aus 17 ist jetzt noch nicht so weltbewegend.
Etwas, was ja immer ein bisschen helfen kann, damit du eben vielleicht von A noch ein bisschen weiterkommst, wie jetzt nur irgendwie bis zum C, sondern eben gerade bis zum Z, ist beispielsweise Doping. Das ist immer ein Thema, das unsportlich sehr...
Beispielsweise
Doping, so, falls du es noch nicht kennst, ist ein Thema, das unsportlich immer sehr interessiert. Wie sieht das so aus? Ich weiss nicht, ob der Matthias Flückiger uns überhaupt irgendeine Antwort darauf geben oder Zina, aber einfach mal die Frage an dich gerichtet. Also, gibt es bei euch Doping-Tests? Ich nehme mal an, sicher, ja.
Und, ja, also es geht an jedem Rennen, so wie können wir es heim. Aber ich denke, jetzt mehr in der... Also auf dem Rennen, weil es ganz... Also es hat sicher abgenommen vom Rennen, aber ich meine, es gibt immer noch jährliche Fälle. Also dort ist immer noch sehr populär, was wirklich sehr schade ist. Aber bei uns, ich mag mich ehrlich gesagt an keinen Fall erinnern, seit ich jetzt hier will. Also seit ich mich ein bisschen mehr befassen als nur mit dem Verein irgendwie. Also keine Ahnung, seit ich 12 bin oder 13, wo ich mich wirklich so ein bisschen mit dem befasse und weiss, was so ein bisschen international abgeht, mag mich an keinen Fall erinnern. Also wirklich, also jetzt so beim Mountainbike ist es überhaupt kein Thema. Und wir werden auch sehr viel kontrolliert. Also nach jedem Rennen werden irgendwie so 3 bis 5 gepickt, dann high. Also der Mats hat sich, glaube ich, erzählt, eben so die ersten 20, 30 von der Weltranglisten, die werden richtig oft getestet. Nimm jetzt mal an. Also eben den Nino oder so. Ich habe gar nicht wissen, wie viel man das bei dem einen daheim ist. Und also was man natürlich noch muss sagen, was aber auch ein bisschen schade ist, dass es halt so ein bisschen von Land zu Land anders geregelt ist. Jetzt in der Schweiz wird das wirklich sehr hart bekämpft. Und wenn es jetzt zu uns heimkommt, ist es meistens, also ist Anti-Doping Schweiz. Und das ist halt die Organisation von der Schweiz. Aber da gibt es halt Länder, die das nicht haben. Und die werden einfach an den Wettkämpfen kontrolliert. Aber jetzt den ganzen Winter durch hat es theoretisch die Chance, zum irgendwie zu cheaten oder so. Und es gibt auch viele Möglichkeiten, dass auch die Regeneration besser wird und du da kannst dein Trainingspensum erhöhen. Und auf das, also, das fliegt dann wie nicht auf bei denen, oder? Und das ist halt schon ein bisschen das Problem, das wir haben, dass halt auch in anderen Ländern kann das wirklich, auch in anderen Sportarten wird das halt einfach gemacht, nehme ich jetzt mal an, und hat einfach keine Kontrolle. Und bei uns in der Schweiz ist einfach, sobald mal irgendwie ein bisschen Resultat ist oder so, du bist eigentlich überwacht von A bis Z. Ja.
Dann ist der Kontrolleur dein bester Kollege in dem Fall. Aber yeah. Dann ist dann der Kontrolleur dein bester Kollege. Aber
ja, das schon nicht. Aber jetzt, ich bin jetzt noch, also es gibt dann noch so eine Liste, wo du dich musst eintragen, zu welcher Zeitfeste du heim bist und so. Da bin ich jetzt noch nicht drin. Also bei mir kommen sie jetzt vorbei und müssen dann einfach Glück haben, dass ich daheim bin. Aber wenn jetzt du zum Beispiel auf dieser Liste bist und sagst, oh, ich bin von dem bis dann daheim und du bist nicht rum, gibt es eine Verwarnung. Und wenn jetzt du, glaube ich, 3-mal nicht rum bist, bist du positiv.
Aber wenn 3-mal nicht rum bist du positiv?
Ja, und jetzt zum Beispiel bei mir, letztes Jahr im September, bin ich an WM und Weltcup gewesen. Bin ich irgendwie 3 oder 4 Wochen weg gewesen und sie sind, glaube ich, 3-mal vorbeigekommen. Ja, ich weiß nicht, die sind komplett falsch informiert gewesen. Es war eigentlich logisch gewesen für die, dass ich nicht rum bin.
Kannst du dir sagen, ob sie nicht
rum sind? Da spüre ich eine Intrige gegen den Joel Roth. Die haben dich aus dem Verkehr ziehen.
Ja, also,
bist du Doping-positiv in dem Fall?
Nein, also die Nachbarin hat gesagt, sie sind 3-mal vorbeigekommen. Und er hat mir dann auch gesagt, ja, wo er wieder daheim war, hat er gesagt, ja, sage jetzt 4. Mal. Aber eben, wir können es halt nicht machen, weil ich nicht muss angeben, wenn ich rum bin. Und bei mir müssen sie halt auf gut Glück vorbeikommen.
Aber wie läuft denn das genau ab? Also ich komme jetzt als Kontrolleur und Leute bei dir an der Tür. Was ist der normale Prozess?
Ja, also dann... Also eins an der Fall...
Alle Blutkonserven aus dem Kühlschrank raus und irgendwo
bestätigen. Eins hat den Fehler gemacht, aber es war nichts Schlimmes. Also sobald er dich eigentlich sieht... Also er zeigt dir mal den Ausweis, dass er wirklich der ist, wo er sagt, dass er ist. Und dann habe ich gesagt, ja, ist gut, ich habe schon meine Idee und bin auf, wie es mein Sport nicht geholt hat. Weil du musst dich halt auch, musst mal dein eigenes Dokument geben, dass du halt auch der bist. Und das zum Beispiel dürfte ich jetzt schon mal nicht. Also er hat mich jetzt schon mal für 30 Sekunden aus dem Auge verloren. Und in diesen 30 Sekunden hätte ich mir schnell irgendetwas einlassen können, wo irgendwie etwas neutralisiert oder so. Also eben, sobald er dich sieht, das ist auch an einem Rennen, dann fährt dich nicht mehr aus dem Auge lassen, bis du deine Probe abgegeben hast. Also er schaut dir auch zu auf dem WC und alles, ja.
Chillig.
Ja, gemütlich. Ja.
Ich würde keinen Tropfen rausbringen, aber kein Problem. Gut, Joel, ich würde sagen, jetzt gehen wir mal einen Schritt weiter. Jetzt haben wir vieles über deinen Sport gehört, über Doping, über deine nicht vorhandene Kochkünste, über deine Erfolg, Misserfolg. Jetzt wirst du richtig gefordert, und zwar mit diesen gemeinen Fragen vom Internet oder besser bekannt mit den Questions of the Internet.
Ganz genau. Questions of the Internet. Wer präsentiert von Tape Design, dass Tape Design der Nummer 1 Grip- und Performance-Socken ist, weiss jeder bereits bestens. Egal, ob während dem Wettkampf oder auf dem Weg zum Kühlschrank, Tape Design maximiert deine Performance.
Und hebt euch fest, ihr habt weiterhin die Möglichkeit, auf www.tape-design.ch einen personalisierten Socken zu erstellen. Ob für dich, Joel, deine Freundin, dein Freund, wer auch immer. Oder als perfektes Weihnachtsgeschenk beispielsweise. Man kann ja nie genug früh anfangen zu planen. Checkt es ab auf www.tape-design.ch und gönnt euch 10% Rabatt auf das ganze Sortiment mit dem Code unsportlich.
Also schon, wir haben es ja gehört, der nächste Gordon Ramsay oder eben genau nicht. Darum die erste Frage. McDonald's oder Burger King? Was ist dein Favorite?
McDonald's, auch weil ich mehr dort war.
Richtig.
Aber ich habe...
Sehr richtig. Aber ich habe, obwohl ich viel Dex, also mehr Dex, ich weiß nicht, dass ich viel, also Gott überhaupt nicht viel Dex, aber ich war einfach mehr Dex.
Also und wenn du im Mac bist, dann gibt es ein Happy Meal, ein McChicken oder ein Big Mac?
Kommt drauf an, wenn jetzt...
Oder ein Packi Karotten, die gibt es ja, glaube ich, einmal.
Mac Rice. Mac Rice
mit Sojasauce gibt es.
Gut, jetzt folgende Frage, die nimmt mich natürlich sehr wunder. Du hast ein romantisches Date mit einem Tinder-Match. Mit welchen von deinen Kochkünsten und sag jetzt ja nicht Reis mit Sojasauce, verzückst du dein Date, sodass es nachher sicher zu einer heissen Nacht kommt?
Ein Kuchen? Du kannst nicht so viel falsch machen.
Was ist das im Koch? Also vielleicht so ein Haschkuchen, so etwas in die Richtung.
Ja, wieso nicht, ja. Es ist nicht nur, da hast du noch irgendetwas davor.
Das wäre dann wahrscheinlich auf der Dopingliste, oder? Nehme ich jetzt mal an.
Ja, das stimmt leider, ja. Aber nur in den Wettkämpfen.
Weißt du, ich finde es schon geil, Joel, der Rulo und ich haben uns im Vorfeld so ein bisschen über das Thema eben unterhalten, deine Ausbildung zum Koch. Ich habe dann so für mich gedacht, das ist sicher so ein Gourmet-Koch oder hat irgendwo in einem 4-Sterne-Hotel die Ausbildung gemacht und sagt jetzt zu uns, ja, ich mache zuerst einen wunderbar abgeschmückten Salat mit einer Vinaigrette, nachher mache ich ein Rahmschnitzel an einer Pfefferrahmsauce und jetzt kommt einfach ein Kuchen. Ja, du lernst halt die Leute nochmal neu kennen, gell, in so einem Interview.
Gut. Du kannst auswählen, entweder du gehst für ein Jahr ins Koma, das ist auch noch toffe, oder deine Freundin, dein Freund betrügt dich mit deinem besten Kollegen und trüllt ein Porno davon. Was wählst du?
Ein Jahr im Koma.
Ja. Du fragst natürlich, ob du mitbekommst, dass du das Jahr im Koma bist. Es gibt ja so die zwei verschiedenen Sachen. Man hat das Gefühl, die im Koma wissen, dass sie im Koma sind, oder sie wissen es nicht. Wenn du wüsstest, dass du im Koma liegst. Immer noch.
Und nachher es sich ein Jahr anfühlt, wenn jetzt... Wie wirklich ein Jahr?
Ja, liegst einfach ein Jahr im Bett.
Nein, dann lieber Sander. Ich will es davon ausgehen, dass du einfach einschlafst und aufwachst, meinst du, es war eine Nacht. Aber nein, dann lieber Sander. Auch wenn es jetzt ein bisschen blöd.
Gut, ich meine, rein theoretisch könnte es ja auch so sein. Es hat von uns leider niemand die Erfahrung gemacht, ein Jahr im Koma liegt. Aber es könnte ja schon so sein, oder? Ja. Pensch ein, also, tack, und dann bist du schon in der Woche.
Also wenn es so wäre, dann garantiert es Koma.
Es ist doch ziemlich sicher so. Was ja, also würdest du mir sagen, du liest dort an und dann merkst du, wie du das ganze Jahr dort liest, oder was?
Es gibt beides, es gibt effektiv beides. Es gibt effektiv Leute, die sich weder bewegen noch irgendetwas machen und sie sind eigentlich wach. Also sie bekommen alles mit. Es gibt beides. Soweit ich mich informiert habe, was natürlich zu 100% falsch ist.
Ja, das würde ich auch sagen. Die Informationen sind nicht verlässlich. Darum würde ich sagen, gehen wir zur nächsten Frage. Also, du startest an der SM. Leider sind alle deine Bikes im Eimer. Es gibt nur noch ein BMX, das man in einer angelegenen Garage gefunden hat. 5'000 Schweizer Franken direkt auf die Hand, wenn du startest, egal ob du gönnst. Machst du es?
Ja.
Also. Sind das für eine dumme Hure Frage?
Aber machst du dich nicht völlig zum Depp, wenn du mit dem BMX nachher dort vorfährst und alle nebendran mit dem wunderschön präparierten Mountainbike auffahren?
Ja, nein, dann dann sagst du bei der Siegerehrung, sagst du, ja, willst du noch schnell schauen? Machst du noch schnell die Prozedur mit den 5000 Stutz, dann checkt sie, wieso das gemacht hat.
Also was, bei der Siegerehrung, weil du mit dem BMX aufs Podest gefahren bist, meinst du, oder wie?
Nein, dann machst du noch schnell öffentlich, wieso das mit dem BMX am Start war, bist du noch verstanden. Nein, also würde ich würde es definitiv machen. Also.
Würden die Rennverantwortlichen kommen und sagen, du so darfst gar nicht erst starten? Wäre das egal? Darf man mit irgendeinem Velo kommen?
Also, das stimmt, ja. Nein, das dürfte ich gar nicht.
Siehst du jetzt?
Es hat schon Vorschriften, das Velo muss aussehen.
Also, wo der Rulo nämlich die Frage sich ausgedacht hat, hat er eben schon extrem weit überlegt. Ihr zwei Schnäbel habt einfach das Gefühl gehabt, ja, ist ja klar, mit dem BMX geht man sicher nicht, oder? Und wenn, dann irgendwie gerade 5000 Stutz. Aber der Rulo ist eben clever. Wie sieht es mit diesen Preisgeldern aus? Also, wenn jetzt du da irgendeinen Weltcup gewinnst, 5000 Franken sollte man schon schlagen, oder?
Das darf man auch nicht sagen. So miserabel.
Okay, aber es ist doch besser als 5000.
Es ist definitiv weniger.
Hey, das denke ich im Fall immer an der Tour de France. Sagen sie doch immer, ja, jetzt hat der XY hat da den Zwischensprint gewonnen, das gibt nochmal 5 Franken in die Mannschaftskasse. Du denkst, du wirst mich verarscht, das sind Profisportler und irgendwie, sie freuen sich, wenn sie irgendwie 500 Franken bekommen für die Mannschaftskasse. Das ist ja fucking lächerlich.
Ja, also im Fall so einer Tour, das gibt schon noch recht Preisgeld. Also jetzt der Sieg gibt eine 500.000 zum Beispiel und meistens die Mannschaft, die gewinnt, sind auch sonst noch recht stark. Also die haben wahrscheinlich schon so um 600.000 oder so haben sie wahrscheinlich schon einen Preis gehabt.
Ja gut, ich glaube die Medienpräsenz ist dort noch mal ganz anders. Also der Tour de France.
Also es ist ja bei uns auch, also bei uns ist jetzt niemand, also bei uns lebt jetzt niemand vom Preisgeld. Also das ist jetzt auch nicht möglich. Es sind auch andere, also ja, es ist so wenig.
Für das machen wir eben noch 2 Ausbildung als Koch. Das ist eben clever, genau. Weißt, da hat man langfristig hat man eben nachher eine finanzielle Absicherung. Nächste Frage finde ich ganz spannend. Du findest ein Tagebuch, beispielsweise irgendwo bei dir im Keller, und zwar ist das eigentlich dein ganzes Leben von A bis zum Tod, Z, ist über dich da drin verfasst. Du liest quasi bis auf diese Seite, heute, Stand jetzt, liest auch weiter?
Nein, würde ich nicht.
Worst-Case-Szenario, du blätterst eine Seite um und dann ist quasi schon die Seite leer, weil weisst, am Morgen ist eh fertig.
Ja, das wäre jetzt zum Beispiel schlimm. Aber nein, würde ich nicht machen.
Das ist eine höchst philosophische Frage. Das bringt mich ja gerade auch selber zum Nachdenken.
Ja klar, hey. Unsportlich, immer.
Ja, unsportlich.
Auf hohem Niveau. Der Rulo, der hat Stunden verbracht, um die Fragen auszudenken. Krass.
Nein, das würde ich definitiv nicht machen. Wollt ja auch wie niemand wissen, oder was so noch ist.
Ja gut, vielleicht die nächsten 2-3 Tage, vielleicht den nächsten Monat, würdest du vielleicht schon noch wissen?
Ja, wenn es so 2 Tage vielleicht voraus oder so, da würde
ich
es vielleicht
machen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es will mich schon kützeln. Es will mich wirklich kützeln im Fall. Einfach so, weißt du, so... Ja, also, nein, ja, doch nicht.
2-3 Tage vielleicht schon. So. Auch, um es gemacht haben. Aber mehr sicher nicht.
Die Frage ist, was passiert, wenn der Seite ausgeht?
Das ist etwas im Kommentar, weißt du?
Ja, wahrscheinlich. Oh, also bin ich wieder dran. Du hast einen schweren Unfall. Nach deiner 10-stündigen OP kannst du A, die Gedanken von allen Leuten auf dieser Welt lesen, B, von einem Ort zum nächsten dich teleportieren, C, jeder Sport, den du machst, bist du sofort der Beste auf der Welt. Was willst
du? A. Ich habe jede Gedanken können zu lesen.
Absolut richtig, habe ich auch gesagt.
Was? Das ist komplett unverständlich für mich. Stell dir vor, du bist in jedem Sport bist du sofort der Beste. Du bist Olympiasieger 10-fach, 20-fach, weil du einfach in jedem Sport kannst antreten. Ich will ja fix 10 nehmen.
Nein, also, aber dann würde so jeder wissen, dass du super Kräfte hast. Wenn du einfach kannst Gedanken lesen, dann weiß ich niemand wahrscheinlich.
Also Joel, vielleicht einmal
was planst denn du da
schon? Wann möchtest du können Gedanken lesen? Das nimmt mich jetzt natürlich schon Wunder.
Das kann ich jetzt so nicht sagen, aber wenn du dich mit irgendjemandem unterhaltest oder so, wäre es vielleicht schon spannend.
Aber vielleicht wäre es auch eine Scheiße.
aber spannend wahrscheinlich gleich, auch wenn es negativ wäre.
Also ich habe den unsportlichen Crew vorher schon gesagt, ich will fix B nehmen, von einem Ort zum nächsten, teleportieren, fände ich ganz spannend. Könnt ihr jetzt sagen, wisst ihr was, interessiert mich nicht mehr, an dem Messi, ich gehe jetzt in die Karibik beispielsweise und der Rulo, du wirst C nehmen. Also wir sind da ziemlich
teils der Meinung. Ja, voll. Aber wir sind jetzt in der Überzahl mit 2x A.
Absolut, A ist wirklich, A ist der einzige Sieger.
Also Joel, klar, wo man sicher nicht geteilter Meinung ist, ist bei der folgenden Frage. Und die wird in jedem Interviewgast gestellt. Und zwar die bekannte Schneckschen-Sex-Frage. Sex vor dem Wettkampf bei dir. Thema? Ja, nein, sagst du, zwei Wochen vorher gibt's nichts? Oder sagst du, eine Stunde vorher kann ich noch Nummern schieben und dann triumphiere ich oder wird vielleicht Vize-Weltmeister? Wie stehst du zu dem Thema?
Ich muss vielleicht noch sagen, unsere Feldstudie bis anhin beleidigt eigentlich, dass Sex vor dem Wettkampf sehr gut ist.
Ja, also ich muss jetzt... Also jetzt von einem wichtigen Wettkampf ist es erstens, glaube ich, gar nicht möglich. Weil die wichtigen Wettkämpfe sind ja irgendwie Meisterschaften oder so. Und dort bist du eh Wochen vorher schon mit der Nationalmannschaft unterwegs. Und dann, ja, passiert es nicht. Aber jetzt, also kann ich, finde jetzt nichts Schlimmes.
Also was mit der Nationalmannschaft funktioniert, oder wie? Gibt es dort gute Kandidatinnen?
Nein, das nicht. Also,
das hast du nicht so gemeint, wie du jetzt gesagt hast.
Ja, nein, also dort hat einfach definitiv etwas anderes. Also dort ist man dort, um die WM fahren oder so. Also das ist jetzt definitiv nicht das im Vordergrund. Also
du meinst, die Voraussetzungen müssen noch geschaffen werden. Wir müssen uns da mal am Verband richten und sagen, du, die Möglichkeiten müssen parat sein, damit die Sportler zu Höchstleistungen auftrumpfen können.
Nein, ich glaube nicht, dass das so gut wird ankommen. Aber ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendwie, also dass irgendwie jetzt, wenn du das machst, dass, also kann jetzt, also bin jetzt auch nicht, auch schon gemacht und jetzt nicht irgendwie, ist jetzt, also
ich würde sagen, lange Rede, kurzer Sinn. Joel Roth, du bist positiv eingestellt, was Sex vor dem Wettkampf geht. Ja, das heisst, also bei dieser Frage sind wir vier alle auf der gleichen Ebene. Gleiche Antwort.
Also ich würde sagen, überhaupt, also wenn man meint, dann, also das kann man sich halt wahrscheinlich auch einbilden. Dass
es eben nicht geht. So ist es. Joel, ja. Super. Du hast das wirklich mit Bravour gemeistert, muss ich sagen. Ja, ich würde sagen, wir wagen mal noch einen kleinen Blink weiter. Was steht bei dir in Zukunft da? Was ist dein nächster Wettkampf? Wann können wir dich auf dem goldenen Treppli sehen?
Also jetzt haben wir in drei Wochen, glaube ich, oder ein bisschen mehr, haben wir den ersten Weltcup, so blöd gesagt. Es ist einfach in Nove Mesto sind zwei Weltcup. Also in einer Woche werden zwei Weltcup ausgetragen. Das sind die beiden Weltcup, die haben wir dieses Jahr. Dann eine Woche später, Anfang Oktober, ist die WM in Saalfeld in Österreich. Und nochmal eine Woche später, so gegen Mitte Oktober, ist dann die Europameisterschaft in Rivera im Tessin. Das ist eigentlich noch so da, wo ansteht. Nichts mehr los.
Also das heisst, da kann man eigentlich prognostizieren, du wirst noch zweimal ein Weltcuprennen gewinnen und du wirst noch Welt- und Europameister werden. Super!
Das wäre so Best Case, ja.
Best Case, genau. Also eben da nochmal, wir haben es am Anfang schon gesagt, unsportlich Booster, der hilft wirklich in jeder... Bei der einen geht es ein bisschen länger, ich glaube, bei dir wird es nicht so lange brauchen, weil eben die Wettkämpfe stehen ja eigentlich vor der Tür. Darum lade ich einfach reiten von dem und... Ja, wir haben
go for it.
Du musst eigentlich nur optimistisch sein und dir einen fünften Platz prognostizieren und dann klappt es ja, oder? Das machen wir auch das mal, jeweils einen fünften Platz.
Und einen Tag vorher einfach sehr langsam fahren, dann klappt es.
Ganz genau. So ist es. Ja, lieber Joel, dann würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns drei unsportlich Holzköpfe ein Interview zu führen. Und wir wünschen dir alles Gute und gib Gas.
Danke vielmals euch fürs Interview, es war cool gewesen.
Sehr gern. Das war sie, die Episode 234 mit dem Zwei-Sterne-Koch, mit dem Joel Roth.
Ich bin eine nach dem anderen Front, hat ihr Holz.
Also alles, was ich gekauft habe für die Party, ist heute noch bei mir im Kühlschrank.
Ausgefögelt und ausgeschissen.
Da bin ich wohl gerade ein bisschen voreilig gewesen. Ich habe schon gemeint, der Podcast sei fertig. Dabei haben wir ja erst das Interview fertig, weil jetzt kommt ja eigentlich noch der glorreiche Teil von uns drei, wo wir können
abhaten.
Recap machen. Jungs, ich muss sagen, wie gross und fest daneben bin ich eigentlich gewesen, oder? Ich habe das Gefühl, jetzt kommt da wirklich so ein verdammter Gourmet-Koch. Sternekoch, oder wirklich einer, der mit Leib und Seele am Kochen ist und dann kommt einer, der sagt, ich habe einfach die Ausbildung gemacht im Personalrestaurant, damit ich die Ausbildung habe und damit ich nicht zu viel muss arbeiten und kann gut trainieren.
Ja, du, ich weiss nicht, vielleicht reüssiert oder vielleicht bringt er schon mal noch einen richtigen Effort, wenn es darum geht, den feinen Kuchen zu machen für sein Tinder-Date. Aber Koch sagt scheinbar wirklich nicht, dass er sein Stammbein.
Ja, was ist das für eine Antwort gewesen? Weißt, du hast die ganze Palette offen, du kannst alles machen, Vorspeise, Hauptgang, Apero, irgendetwas, du kannst entzücken, kannst verzücken. Und was macht er? Er macht einen Kuchen. Ist zwar auch geil, aber wenn du jetzt so irgendwo nur zum Znacht kommst und er kocht dir genau einen Kuchen, hat es vielleicht auch Fragen.
Ja, der hat sich wahrscheinlich überlegt, ja, du, ich werde wahrscheinlich meine Tinder-Dates, ich werde wahrscheinlich 3, 4, 5 in der Woche haben, also muss ich ein bisschen selektiv sein. Für die einen gibt es einen Kuchen, für die anderen gibt es einen Salat. Das wird aufgeteilt, weißt du, die 4, 5 Gänge. Also, jeder Gang dafür natürlich 1A.
Sicher, vielleicht. Ja. Und wenn wir jetzt ganz gemein sind, dann wird er wahrscheinlich einfach im Migros-Kuchen posten. Nehme ich jetzt mal an und den einfach auftischen. So einen grossen Schokokuchen gibt es doch, oder? Der, ja, der ist auch nicht schlecht.
Ich kann gerade sagen, der Tiroler Cake aus dem Migros, der schön abpackt in der Plastikfolie, der ist natürlich auch geil. Kann man fast nicht vor allem, weil er in Plastik eingepackt ist, bleibt er schön feucht, der sieht euch nicht aus.
Ah, also es würde mich wirklich gar nicht verblüffen, weil jeder Wettkampf Reis mit Sojasauce leckt mir. Also mich würde so grusig verblasen bei dem Essen. Holy
aber
moly.
Dort wollte ich eigentlich mal noch einhängen. Da können wir es jetzt noch schnell angehen. Ist das eigentlich einfach so, wenn es dich verblasst, dann bist du einfach schlichtweg ausdauermässig zu schlecht?
Ja, nein,
das ist doch eigentlich Quintessenz draus, oder?
Oder bist du einfach zu schnell gefahren für dein Ausdauer-Level?
Ja, ich glaube, das gibt es eigentlich noch oft bei den Jungen, dass sie sich so ein bisschen übernehmen und dann zu schnell starten, eigentlich relativ gut dabei sind, aber dann nach 2-3 Minuten sind sie einfach am Arsch.
Sagte der Fachmann, Mountainbike-Fachmann Rulo.
Ich habe gut zugelassen, weißt du?
Nein, ich weiss es natürlich nur von der Strassenrennen und dann nur dort, was man im Fernsehen so erzählt. Aber das ist scheinbar, wenn es lang darauf geht, was sie ja nicht so haben, aber halt eben darauf fahren, wenn es dich verblasst, ist das wirklich immer so, wie sagt man, man muss versuchen, genau an der anaeroben Schwelle zu fahren, dass die genau nicht drüber ausrührt, aber dass so nah dran ist wie möglich. Und wer das am längsten kann, die gönnt eigentlich immer. Und darum sind ja, wie heisst es da, Kolumbianer und alles, Peruaner, Chilenen, überall, wo es irgendwie hoch ist, darum sind die so gut im Velofahren, weil die einfach so hoch oben trainieren, dass sie quasi immer mehr Sauerstoff im Blut haben und wenn sie dann irgendwo so auf 2000 Meter hohen Pass in Frankreich rumtümpeln,
was für
dann ist das
Profi?
Für die locker lässige Ausfahrt.
Darum ist Egan Bernal und Nairo Quintana sind immer so verdammt stark gewesen. Jetzt wissen wir es.
Leck, Jungs, was wir eigentlich für ein Fachwissen haben. Ich meine, der Tribun rührt da schnell an, Robi. Das Wort habe ich, glaube ich, gefühlt die 15 Jahre seit meiner Biologieausbildung in der Schule nie mehr gehört. Aber ja, natürlich. Wow, ich muss sagen, ich bin beeindruckt. Ich weiss gar nicht, was ich eigentlich dazu sagen soll, weil das ist nicht mehr so mein Fachgebiet, merke ich.
Ja, vielleicht gescheiter etwas zum Joel Roth. Also er hat wieder runtergestapelt, oder? Ich würde effektiv sagen, der Schnecke hat das relativ gut gesagt. Die nächsten Rennen, also wir werden natürlich genau dort drauf schauen, weil das wird wieder Podestplatz regnen für den jungen Mann.
Ich habe es auch herzlich gefunden, dass er sich eigentlich fast ein bisschen, wie du sagst, ein bisschen untergeordnet hat in dem ganzen Teamgefüge, oder? Wo es da die WM-Goldmedaille geholt haben. Ich meine, ständig musst du einfach einen haben, der einfach die Runde noch sauber abfährt und fertig. Das hat er gemacht. Also, er hat seinen wesentlichen Beitrag geleistet, dass die Schweizer
in dem... Sein Beitrag, lass bei dem.
In dem, was ist das, ein Vierergrüppli? Fünfergrüppli, glaube ich, der Schurter, der andere.
Zwei Frauen,
ja. Genau. Dass sie die Goldmedaille haben können holen. Also, ich meine, da musst du gar nicht zu tief stapeln. Im Gegenteil.
Ja, sicher. Und jeder hat mal einen schlechten Tag.
Ja, und das ist natürlich schon auch noch krass, wenn du sagst, er tut sich unterordnen, wenn man in einem Team ist, wo mehr oder weniger der Welt bei allen, bei den Frauen, bei den Männern alle dominieren. Also, das sind eigentlich so die besten Mountainbiker der Welt, sind mit ihm in einem Team. Ich meine, da kannst du dich nur unterordnen. Aber was ich auch sagen wollte, wir haben jetzt doch schon den dritten aus dem Schweizer Nationalteam oder den dritten Interviewgast aus dem Schweizer Nationalteam. Und das sind einfach alle drei geile Sieger gewesen. Sina Frey, absolute Bombe. Mattflüchiger, absolute Bombe. Und jetzt Joel Roth, auch einfach ein geiler Sieg. Grandios.
Wunderbar zusammengefasst, Tribun, wirklich. Ja, voll. Ich würde sagen, mit dem wunderschönen Schlussbouquet und dieser wunderbaren Zusammenfassung vom Tribun können wir an dieser Stelle schliessen.
Ja, liket und kommentiert unsere Seite und postet auf Facebook, Instagram und YouTube und geht auf unsere Webseite www.unsportli.ch. Schreibt uns ein Mail an unsportlichepost@gmail.com und natürlich abonnieren, bewertet und hört uns auf iTunes und Spotify.
Yes, Sir, das ist die Episode 234 mit dem als Gordon Ramsay angepriesenen Personalkoch, der Joel Roth.
Wir sind unsportlich.
Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Sport, anders, direkt, unsportlich.